Hi, hello and welcome. Herzlich willkommen bei Biz and Beyond, dem Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV.
Wir sprechen mit spannenden Persönlichkeiten unter anderem über ihr Business, ihren Erfolg und den Weg dahin. Und wir, das sind Sandra Navidi in New York
und Ulrich Reitz in Köln.
Wir sprechen heute mit einem der erfolgreichsten Unternehmer und Investoren Deutschlands. Zusätzlich ist er mehrfacher Bestsellerautor und Fernsehstar. Sie kennen ihn unter anderem aus der Höhle der Löwen, der Kollegen von Vox. Herzlich willkommen, Carsten Maschmeyer.
Guten Tag, hallo nach New York, hallo nach Köln, hallo Frau Navidi und hallo lieber Herr Reitz.
Sie kommen gerade aus den USA zurück. Sie waren unter anderem auch im Silicon Valley. Was können Sie uns berichten von Ihren Eindrücken?
Für mich war das Silicon Valley, San Francisco, also die Bay Area, immer so der Mindset von Aufbruch, von höher, schneller, weiter. The sky is the limit. Das hat sich etwas gedreht. Wir haben durch den Ukraine-Krieg und die Folgen kennen wir alle diesen Giftcocktail, der der Wirtschaft geschadet hat. Wir haben eine Situation bei Startups, dass sie nicht mehr so leicht Geld bekommen. Vor allem diejenigen, die eine wahnsinnig hohe Burnrate haben, wo keine Chance ist auf Profitabilität, Break-Even oder Gewinne, wo die Investoren vertröstet werden, wenn am Ende des Tunnels kein Licht ist. Naja gut, ist halt ein neuer Tunnel. Das funktioniert nicht mehr. Wir sehen bei frühphasigen Startups rund 30% niedrigere Bewertungen, bei Series B, C ca. 50%, eigentlich wie die Börsenkurse von den Tech-Giganten wie Amazon oder Meta gefallen sind. Und viele Startups, die noch keinen Umsatz haben, kriegen kein Geld. Und diejenigen, die schon Umsatz haben, eben zu niedrigeren Bewertungen. Was passiert dadurch? Weniger Finanzierungsrunden. Die Gründerinnen und Gründer versuchen auf Teufel komm raus, eine Finanzierungsrunde zu verhindern. Sie machen Convertible Loans, also wo es keine Bewertung gibt, Bridge Financing, Venture Debt. Sie wollen die Downround, die niedrigere Bewertung verhindern, die ja auch für die Mitarbeiterbeteiligung ein Riesennachteil ist. Und Exits finden so gut wie nicht statt. Die IPOs fallen weg als Exit-Kanal und Firmen wollen im Moment keine Loss-Making Companies kaufen. Die wollen nicht erklären, wir haben 200 Millionen für das Startup abgegeben und deswegen haben wir eine EBIT-Marge nicht mehr von 11,3, sondern nur noch 11,1. Aber für Investoren ist das im Moment ein goldener Jahrgang. Wie nach Dotcom, wie nach Lehman, man kommt günstiger zu günstigeren Bewertungen rein, investorenfreundlichere Konditionen. Also der Verkäufermarkt hat sich in einen Käufermarkt gedreht.
Sie sind erfolgreicher Gründer, haben den damaligen Finanzvertrieb AWD erfunden, ins Leben gerufen und dann sind Sie zum Investor und fast zu einem Start-up-König mutiert. Was ist aus Ihrer Sicht eigentlich das solidere Geschäft? Der Finanzvertrieb von damals oder schrille Start-ups, die ja mitunter auch mal scheitern können?
Alles, was solide ist, was profitabel ist und Menschen hilft. Menschen hilft, ist sinnvoll. Ich habe ja damals die unabhängige Finanzberatung erfunden. Ich vermute, durch meine Erfindung haben die Bundesbürger, aber auch Menschen in Österreich, Schweiz, UK, Italien, Milliarden an niedrigeren Beiträgen gespart oder an höheren Renditen bekommen. Beim Startup ist für mich die Innovationstiefe, man sagt bei Biotech auch der Patentgrad, ganz, ganz wichtig. Also löst das ein großes, ein häufiges Problem? Ist das eine echte Lösung? Ist da jetzt irgendwas wirklich günstiger, schneller, umweltfreundlicher, gesünder, nachhaltiger? Also ich brauche schon diesen Superlativ. Und wenn die Menschen es kaufen und dafür bezahlen, dafür Schlange stehen, sich registrieren lassen, dann ist es ein solides Geschäft. Und möchte gern Gründer sind die, die schon immer mal was gründen wollten, aber vergessen haben, eine tolle Idee zu haben für ein echtes Lösungsproblem.
Sie haben eine Wahnsinnsmetamorphose hingelegt über Ihr berufliches Leben, über Ihre Karriere mit sehr vielen Veränderungen. Sie sind immer weiter gewachsen. Sie haben viel gesehen. Jetzt haben Sie auch eine breite Palette von Investments vorgenommen. Was ist so Ihr Lieblingsinvestment oder das, wo Sie sagen, das hat den größten Impact, darauf bin ich am stolzesten?
Das sind mehrere. Einmal habe ich ja selbst mal einen Burnout mit sehr negativen Folgen gehabt. Ich war überarbeitet, wurde depressiv, war tablettensüchtig. Da bin ich Gott sei Dank vor 13 Jahren geheilt worden. Mental Health ist für mich natürlich das Lieblingsthema. Ich bin hier in München an HMNC Brain Health beteiligt, die die Depressionsdiagnostik und Therapie betreiben. Wir haben Tests, um festzustellen, was ist der Grund im Gehirn für die Depression, also nicht die kurzfristige durch Trennung des Lebenspartners, Verlust eines Familienmitglieds, sondern die chronisch Depressiven, die Angst haben, die Depressionszustände haben. Und da bieten wir überragende Lösungen an für 300 Millionen Menschen, die weltweit unter dieser traurigen, früher dunklen Krankheit leiden. In San Francisco bin ich an Modern Health beteiligt. Das sind die, die das für B2B anbieten. Dass also Mitarbeitende in einem Unternehmen, wenn sie schlecht schlafen, Angst vor dem nächsten Tag haben, montags gar nicht gerne in den Job gehen wollen, dann können die online anonym, das sieht nicht der Betriebsrat, das sieht nicht die Chefin, das sieht nicht der Chef, Fragen beantworten. Dann geht es quasi eine Leitempfehlung, lest das Buch, mach mal dies und dann bis hin zu Therapeuten. Also das ist das eine und das andere sind die umweltfreundlichen Sachen. Zum Beispiel E-Mobilio, wo ich hier in München beteiligt bin, die sich rund um das Thema E-Mobilität kümmern. Denn nur ein Tesla oder E-Auto zu bestellen, ist die eine Sache, aber Ladestation, der ganze andere Kram, Delicious Data, Nahrungsvorhersage, dass die Bäckerei nicht überproduziert und dann abends Tausende von Brote, Brötchen, Kuchen weggeschmissen oder freundlicherweise an die Tafel gegeben wird. Also alles, was Nachhaltigkeit der Umwelt dient oder der mentalen Gesundheit. Das sind meine zwei Lieblingsthemen und da werde ich hoffentlich noch viel bewirken mit meinen tollen Teams hier in München, in Berlin, in New York und San Francisco.
Die Idee, den AWD zu gründen, die hat sich für Sie ja richtig bezahlt gemacht. Haben Sie da aktuell weitere Ideen, die Sie vielleicht noch unternehmerisch umsetzen wollen?
Ich sage immer, erfinde etwas oder finde Erfinder oder Erfinderinnen. Ich habe noch nicht ganz offen gesagt, die Idee, dass ich sage, das mache ich jetzt noch selber. Aber ich habe so tolle Gründerinnen und Gründer kennengelernt, die einen Teil unseres Lebens einfach besser machen. Wo ich einfach stolz bin, dass sie das machen. Carbon Future zum Beispiel, die CO2-Zertifikate geben, dass Unternehmen ihre CO2-Bilanz senken können. Oder Retraced in Düsseldorf, die die ganze Kette zum Beispiel von der Bekleidungsindustrie, ich habe auch gelernt, dass es 1000 Fasern für eine Jeans gibt, aber welche sind besonders schädlich mit ganz viel Wasser, Farbstoffen, Kinderarbeit, sonst was? Also das interessiert mich enorm.
Wenn Sie mit Gründern in Kontakt sind, was bringt Sie da konkret auf die Palme? Wo sagen Sie, stopp, halt, jetzt reicht's, sonst steige ich da aus?
Also wir müssen unterscheiden. In Höhle der Löwen ist es, wenn Zahlenverständnis nicht da ist. Also ich sage mal, ganz toll eine Business-Idee, tolle Vision, tolle Mission, alles ganz prima, aber ein paar Fragen mal gegengeknallt und schon fällt alles zusammen. Da ist die Marge unlogisch, da wird der Markt hochgerechnet und übertriebene Bewertung. Also am schönsten ist, wir haben noch keinen Umsatz, aber in Deutschland haben 50 Millionen Menschen ein Smartphone. Wenn nur jeder Dritte das nutzt, das bringt allein, so da fange ich schon immer an zu lachen, der Markt gehört keinem, der Markt gehört den Verbraucherinnen und Verbrauchern. Also das ist in Höhle der Löwen. Im echten Leben sind wir natürlich vorbereiteter. Wir wissen, wen wir treffen am Dienstag oder am Donnerstag. Wir haben eine Konkurrenzanalyse gemacht. Wir haben mit potenziellen Kundinnen und Kunden des Startups, des Geschäftsmodells gesprochen. Und da ist es dann einfach, wenn bei Nachfragen Unlogiken rankommen oder in der Due Diligence Sachen sich ergeben. Das ist dann doch nicht die eigene IP. Die haben Open Sources an KI oder Software-Tools genommen. Dann ist das schon eine Enttäuschung. Das ist dann meist in der Due Diligence. Sonst treffen wir die Startups vorher gar nicht.
Sie sind für viele Leute ein Vorbild. Wer ist Ihr Vorbild? Was würden Sie zum Beispiel denken von jemandem wie Elon Musk?
Ich habe sehr früh gemerkt, dass ich viel von Menschen lernen kann, aber nicht alles von einem Menschen. Für mich gibt es nicht das Vorbild, der auf allen Gebieten für mich ein Vorbild ist. Ich habe früher von Verkäufern gelernt, die mir sehr viel beigebracht haben, wie man aus Kunden raushört, was die wirklich wünschen, wie man gut Service macht, dass man viele Empfehlungen bekommt, dass die Kunden Bestandskunden und ewig lange bei einem bleiben. Ich habe von Politikern mir abgeschaut, wie man durchhält, wie man gewinnend kommuniziert. Sie wissen, dass ich mit Ursula von der Leyen zusammen Medizin studiert habe. Ich erinnere noch, wie sie in einer Talkshow, wurde sie nur angegriffen, sagt sie, so, jetzt haben Sie genug gemeckert, jetzt machen Sie doch mal einen Verbesserungsvorschlag. Also so die Rhetorik, wo dann natürlich gar nichts kam, außer Oppositionsgeschieße. Also aus verschiedenen Menschen, und ich sage für mich, es gibt nicht den Stein der Weisen. Ich habe mir eine Sammlung an Steinen zusammengelegt und deswegen habe ich nicht das eine Vorbild.
Sie sind ja super vernetzt, mit vielen erfolgreichen Unternehmern, auch Politikern befreundet, auch mit Gerhard Schröder. Der hat ja über viele Jahre Erfolge gefeiert. Was haben Sie von Ihrem Freund Gerd Positives mitgenommen?
Also wir reden über den Gerd Schröder, den wir damals alle für seine Agenda 2010, für das Nicht-Beitreten im Krieg, wo wir ihn alle gewollt haben, wiedergewählt haben. Ich glaube, sein Durchhalten im letzten Wahlkampf, da stand 0-4 und dann hat der jeden Marktplatz erobert. Er wusste alle Umfragen, viele der Medien waren voll gegen ihn und er hat dann quasi noch ein knappes 4-4 geschafft und ist dann sozusagen in Umgangssprache im Elfmeterschießen ausgestiegen oder ausgeschieden. Also das bewunderte ich. Ich weiß nicht, ob ich das könnte gegen so viel Medien damals, ich glaube, das war 2005, ich hätte aufgegeben.
Sie sprachen eben von Verkaufsgeschick und ich glaube, dass ein Teil Ihres Erfolges darauf beruhen muss, dass auch Sie über große emotionale Intelligenz verfügen. Das ist auch immer ein Thema hier in den USA, dass man kognitive Intelligenz nicht überbewerten sollte. Ist das etwas, wenn Sie Gründer oder potenzielle Gründer interviewen, auf das Sie auch achten?
Selbstverständlich, denn nur das Gründen alleine reicht nicht. Founding means funding, recruiting, leading the team. Und das ist ganz, ganz viel Empathie. Ich stelle mir immer, wenn ich Gründerinnen und Gründer treffe, vor, ich wäre jetzt Bewerber. Hätte ich Lust für die zu arbeiten? Ich wäre jetzt gehe ich in euren Job, ich wäre Journalist, hätte ich Lust, klingt das spannend, würde ich über die schreiben oder gehört das zu den vielen Interviews oder Recherchen, die da nie gedruckt oder veröffentlicht werden? Ich stelle mir vor, wäre ich ein Großkonzern, würde ich mit denen gerne eine Partnerschaft, eine Kooperation eingehen. Und natürlich, das ist ja mein Beruf als Investor, sehe ich da Gründerinnen und Gründer, die aus dem Holz geschnitzt sind, wo ich sage, mein Geld sehe ich nicht nur wieder, sondern ich vermehrfache es und ich nütze noch der Welt und der Gesellschaft und der Menschheit.
Was muss man aus Ihrer Sicht konkret tun, um solche Fähigkeiten zu beherrschen? Also, wenn Sie an Ihre Kinder denken, welche Ratschläge geben Sie denen mit auf den Weg?
Also, ich habe das Glück gehabt, dass unsere drei Kinder, ich habe ja durch Veronika noch eine, zwar nicht von mir gezeugte, aber liebgewonnene Tochter noch dazu bekommen in unsere Patchwork-Familie, dass alle drei auf internationalen Schulen waren. Ich bedauere heute noch, dass ich nicht auf einer englischsprachigen Schule war, dass ich nicht ein Auslandsjahr hatte als Schüler oder Austauschjahr oder ein Semester im Ausland studiert habe. Sprache ist ganz wichtig, die Sprache des Digitalen, des Internets. Und darum, ich bin ja hauptsächlich Tech-Investor. Die Weltsprache ohne Abstimmung ist Englisch. Ich möchte, dass Kinder früh verkaufen lernen. Ich habe das ja selber als Nebenjob zu meinem Medizinstudium, habe ich ja Versicherungen verkauft, abends und am Wochenende. Ich empfehle jedem jungen Menschen, verkauft ein Vierteljahr in der Galerie und ihr merkt nach 3 Monaten, wenn einer reinkommt, hat der nur keinen Regenschirm, weil es regnet, oder will sie oder er wirklich sich für die Kunst, für die Bilder interessieren. Ich wäre gerne mal Vorstandsassistent gewesen, denn diese jungen Gründerinnen und Gründer, die springen ganz schnell, und wenn das Startup erfolgreich wird, haben die auf einmal ein paar hundert Mitarbeiter. Wo haben sie aber Führen, Projektmanagement, Zeitmanagement gelernt? Also mein Rat, Sprache, verkaufen lernen und möglichst irgendwie in einem größeren Unternehmen mal ein Jahr Assistentin oder Assistent sein, um später, wenn man auf einmal da hochkatapultiert wird durch den Erfolg des Geschäftsmodells, dann so ein bisschen Erfahrung zu haben. Denn wo sollen die das herlernen? Die Lösung ist natürlich, auf C-Level Leute einzustellen, die diese Erfahrung mitbringen. Das macht man in Deutschland noch zu wenig, dass man einfach sagt, okay, welche Fertigkeiten, Fähigkeiten, Kompetenzen haben wir selber und welche müssen wir jetzt dazu holen? In Deutschland ist ganz oft, wenn ich sage, woher kennt ihr euch? Ja, wir kennen uns schon aus dem Kindergarten. Kein Großkonzern würde sagen, suchen einen, der mit uns im Kindergarten wäre. Da geht es doch um Fähigkeiten, um komplementäre Stärken und Kompetenzen. Da müssen wir besser werden.
Sie haben sich sehr erfolgreich eine persönliche Marke geschaffen und in gewisser Weise auch neu erfunden. In der Aufmerksamkeitsökonomie wird das immer wichtiger. Haben Sie da Ratschläge für unsere Zuhörer?
Ich habe weder je beschlossen, Netzwerker zu werden oder irgendwie Influencer zu werden. Das ist so gekommen. Durch meine erste Tätigkeit war ich ja über 20 Jahre Vorstandsvorsitzender eines MDAX-Konzerns. Und wenn dann nicht alle 2 Jahre die Vorstände bei NTV oder Bloomberg oder Börse vor 8 tauschen, dann wird man da ein gewisses bekanntes Gesicht. Ich traue mir aufgrund meiner Unabhängigkeit und meinem Wissen um Gründungen, um Unternehmertum, um Startups mich auch zu äußern. Und das hat mir vor allem auf LinkedIn eine wahnsinnige Followerschaft gebracht. Und ich traue mir das. Ich polarisiere auch manchmal, wo einige sagen, ja, also das ist ja manchmal nun aber, oder lieber Carsten, heute hast du aber einen schlechten Tag. Aber anscheinend so, dass mir viele folgen, das will ich weitermachen, aber das habe ich nie aktiv beschlossen. Und durch meine Heirat mit Veronika kam dann noch eine gewisse Bekanntheit und Prominenz dazu. Und jetzt vermarkte ich das in Höhle der Löwen. Wenn wir in ein Startup investieren, wenn eine Löwin oder ein Löwe investiert, haben die Gründerinnen und Gründer einfach viel mehr Vorteile, als wenn eine Unbekannte oder ein unbekannter Investor nur Geld gibt.
Aber der Netzwerker, der waren Sie schon lange vorher. Wie haben Sie das gelernt, Netzwerken?
Netzwerke sind ja Geschäftsfreunde. Ich meine jetzt nicht meine engsten privaten Freunde. Das ist etwas ganz anderes. Da habe ich noch welche von der Bundeswehr. Und wir treffen uns heute noch und reden so vertraut. Also wenn ich sehr persönliche, gesundheitliche, intime Themen habe, habe ich dazu Freunde, die ich schon ewig kenne. Netzwerk ist in einem Punkt ähnlich. Es ist die Summe positiver Erfahrungen. Das ist belastbares Netzwerk. Man kann nicht irgendwo auf ein Event gehen und sagen, Sie wollte ich schon immer mal treffen, weil ich habe das und das Problem und Sie können mir mit im Unternehmen helfen. Netzwerken ist geben und nehmen. Und ich habe selbst in einem meiner Bücher mal geschrieben, in dieses Konto muss man auch einzahlen. Ich melde mich auch, wenn ich nichts will. Einfach mal Glückwünsche, einfach mal gratulieren, zum Geburtstag melden oder schöne Sommerferien wünschen. Und wenn man dann mal was hat, ist das auch nicht so nach dem Motto, sag mal, du hast ja 6 Jahre nicht gemeldet, was willst du heute? Das ist nicht Netzwerken. Und wenn man diese Empathie lebt, dieses Einfühlsame, es gibt Menschen, die wollen Netzwerken, reden nur von sich. Man trifft sich und einer oder eine hat 95% Redeanteil. Das ist genau nicht Netzwerken. Da muss man das Ego bitte an der Garderobe abgeben, empathisch sein und sich wirklich für den anderen Menschen interessieren. Interessieren kommt aus dem Lateinischen, Interesse, dabei sein. Da muss man bei dem anderen auch dabei sein, zuhören und sich auch ein Vierteljahr später erinnern. Sag mal, ist das jetzt alles in Ordnung mit eurem Kind? Ist die Allergie verschwunden oder die Neurodermitis? Das ist, wenn man über so Persönliches vertraulich redet, über Gesundheit, über solche Themen, dann entstehen Netzwerke, die auch belastbar sind, die sich dann auch helfen, wie Alumnias einer Unternehmensberatungsgesellschaft, ohne jetzt die Namen zu nennen. Das sind einfach dann tolle Netzwerke.
Haben Sie das trainiert oder waren Sie immer schon ein Stück weit empathisch und auch deshalb unternehmerisch erfolgreich?
Ich glaube, dass ich durch die strenge Erziehung meines Stiefvaters diese Empathie gelernt habe. Nicht, weil ich sie ihm abgucken konnte, das Gegenteil, sondern ich wollte nett sein, um keinen Ärger, keine Strafe, keine Provokation auszulösen. Ich wohnte in einem sehr gefährlichen Arbeitergebiet. Da musste man manchmal die Straßenseite wechseln, wenn da eine etwas ältere Jugendgang, waren auch nicht alle deutsch, einem entgegenkam. Also ich glaube, ich wollte auch gemocht werden und Konflikte vermeiden. Und dann muss man eben sich zurücknehmen, nett sein, mal ein nettes Lächeln haben. Und das hat mir, als ich verkaufen gelernt habe, dann geholfen. Am Anfang habe ich völlig ungeschickt verkauft. Ich habe quasi gefragt, wollt ihr Versicherungen? Nein, haben wir schon. Ja, das ist ja doof. Ja, warum sollen wir das denn bei dir machen? Ja, weil ich dann die Provision kriege. Also ich habe nicht den Nutzen des Produktes in den Vordergrund gestellt, sondern als Medizinstudent mein Bedürfnis, etwas sich dazu zu verdienen. Aber als ich dann verkaufen gelernt habe, dass das Bedarf wecken ist, Lösungen anbieten, da hat mir die Empathie sehr geholfen. Aber am meisten habe ich durch meine Frau gelernt. Die hat mir beigebracht, emotionaler zu sein. Zum Beispiel bei Höhle der Löwen war ich in der ersten Staffel. Ich bin ja seit Staffel 3 dabei. Wir sind jetzt in der 13. Ich ganz kontrolliert, wenig lachen, nicht zu starke Körpersprache. Und dann hat die hinterher gesagt, sag mal, was sitzt denn da für eine steife Puppe? Sag mal, sei doch mal ganz normal, wie du auf der Couch dich unterhältst mit uns oder am Frühstückstisch. Wo ist denn dein Humor? Wo ist denn deine unterstützende Mimik und Körpersprache? Also das habe ich enorm von Veronika gelernt. Ich versuchte in der Finanzbranche total steif, kontrolliert. Ja, das ist nicht gut. Und seit ich dieses Gefühl auch stärker zeige und auch spüre nach dem Motto, sag mal, du hast eben Ja gesagt, aber du guckst so, als wenn ich sehe Nein und höre Ja. Nun mal ehrlich, bist du wirklich dafür oder was bedrückt dich oder sie?
In Ihren Bestsellern geben Sie ja auch Ratschläge. Und das Bemerkenswerte ist eigentlich, wie Sie die vermitteln durch Ihre persönlichen Geschichten. Und Sie gehen da zum Teil auch schonungslos mit sich selbst ins Gericht. Woher haben Sie diesen Mut genommen?
Also ich habe ja zunächst zwei Bücher geschrieben, wo ich sehr wenig Persönliches vermittelt habe. Das war Selfmade und die Millionärsformel. Und dann habe ich vor gut 2 Jahren die 6 Elemente des Erfolges geschrieben. Habe so ein halbes Jahr gebraucht. So, ich habe quasi im Weihnachtsurlaub angefangen mit Ideen und sollte im Sommer fertig sein. Das war so das Ziel, dass man so im Herbst fertig ist mit dem Buch. Und um Ostern habe ich mir so die Frage gestellt beim Schreiben, was waren denn eigentlich die Erkenntnisse, die mir selbst am meisten geholfen haben? So nach dem Motto, der Carsten, tolle Frau, erfolgreiche Kinder, schon ganz gutes Geld auf dem Konto, viele Startups, Fernsehstar, ja, der hat gut reden über erfolgreich sein, positiv denken, durchhalten. Ja, an dessen Stelle wäre ich auch positiv. Und da habe ich gedacht, die Leserinnen und die Leser haben das meiste davon, wenn ich von den Dingen, die bei mir schiefgelaufen sind, berichte und dann, was ich daraus gelernt habe. Und das hat sich tatsächlich dann Ostern ergeben und ich habe mit der Familie gesprochen. Natürlich habe ich berufliche Rückschläge geteilt und offengelegt, aber da war eben dann auch die Frage, rede ich von meinem Burnout, von meiner Depression, von meiner Tablettensucht? Und Veronika sagte sofort, du, das ist über 10 Jahre her, das kannst du dich jetzt trauen. Erstmal ist das nicht mehr so tabuisiert wie vor 13 Jahren. Deswegen habe ich ja alles ganz heimlich gemacht, durfte ja keiner wissen, dass ich im Entzug bin etc. Dann haben wir mit den Kindern geredet. Die haben auch gesagt, Papa, mach das. Vor allem will ich ja damit auch eine Botschaft machen. Erstmal kommt man an diese Stoffe viel zu leicht in Deutschland. Das ist nicht gut. Und das Zweite ist, gerade der Gründungsszene möchte ich helfen. Wenn ihr voll powert und abends nicht runterfahren könnt, nehmt keine Schlaftabletten, Benzodiazepine. Manche Gründerinnen und Gründer machen es ja noch schlimmer, morgens die Aufputschmittel und abends die Einschlafmittel. Das ist nicht gesund. Ich will also damit auch Lessons learned und auch für Zeitmanagement-Tipps geben. Denn wie bin ich dazu gekommen? 16, 18 Stundentage, Urlaube, ich kam nach, ich unterbrach, ich flog eher zurück, Wochenenden fast nur im Büro oder in irgendwelchen Meetings oder Treffen gesessen, habe meine Freundschaften vernachlässigt, meine Kinder, die Familie, meine damalige Frau und dann konnte ich nicht mehr einschlafen. Und dann bin ich zu meinem Hausarzt gegangen und sagte, was soll ich machen? Und der sagte, du, da gibt's so Tabletten, dann nimmst du so eine Tablette, dann schläfst du gut. Statt zu sagen, kannst du mir mal beschreiben, wie bei dir so eine Woche aussieht, dann hätte er wahrscheinlich gesagt, also pass mal auf, zweimal in der Woche hörst du mal abends um 20 Uhr auf, gehst spazieren, guckst einen Film, ihr spielt zu Hause Monopoly oder Mensch, ärgere dich nicht. Das habe ich nicht gemacht. Und deswegen gebe ich vor allem Tipps, dass unendlich mehr arbeiten nicht die Lösung ist. Klar, vom Launch eines Business Models, einer Software, wird mal ein paar Wochen durchgeknallt. Ja, oder man ist in der Finanzierungsrunde und man muss noch 10 Tage durchhalten. Wenn das aber über Quartale, über Jahre geht, ist das gesundheitsschädlich und man ist auch nicht gut. Mehr arbeiten heißt ja nicht erfolgreicher arbeiten. Ich glaube, dass weniger arbeiten, kreativer sein, toleranter, offener für Ideen die Lösung ist. Und das will ich alles in den Büchern und auch in meinen Vorträgen einfach als Lessons learned teilen mit Zuhörerinnen und Zuhörern.
Vielleicht hätten Sie damals nicht Medizin, sondern Psychologie studieren sollen.
Ja, das war sogar eine Idee, denn wir hatten medizinische Psychologie an der medizinischen Hochschule und da war ich relativ gut und da haben einige Kommilitonen gesagt, du, mach doch nicht Medizin, mach doch irgendwas, wo du eher mit Menschen reden musst. Und so bin ich Verkäufer geworden, dann Unternehmer und jetzt Investor und ich glaube, dass die Gründerinnen und Gründer es auch lieben, einen Investor zu haben, der nicht nur Geld gibt, der gerne ihr Mentor ist, der sie unterstützt, der ihnen Türen öffnet. Ja, so ist es gekommen.
Ich muss jetzt fragen, weil Sie so ein umtriebiger Unternehmer sind und auch viel Zeit in den USA verbringen, haben Sie jemals Sehnsucht danach bekommen, in den USA zu leben oder damit dem Gedanken gespielt, auszuwandern?
Ich habe ja das Privileg, dass ich da oft lebe. Das liegt daran, dass zwei unserer drei Kinder dort leben. Mein jüngerer Sohn Maurice seit 11 Jahren. Veronikas Tochter Lilly seit 3 Jahren dort studiert. Veronika geht back and forth in Los Angeles, in Hollywood. Und da bin ich viel. Und Los Angeles ist ja schon für die Startups die Nummer 4 in den USA. Nummer 1 ist nach wie vor Bay Area, dann kommt New York, dann glaube ich Seattle. Ich bin dort also sehr, sehr gerne. Aber ich habe als Heimat Deutschland und lebe so gerne in München. Und dieser Wechsel ist toll. Klar gibt es in den USA, ich bin sehr gerne in Las Vegas, nicht zum Spielen, ich spiele nicht. Aber das sind ja die größten Start-up-Messen der Welt. Die Consumer Electronics Show im Januar, im September immer die Insurtech Connect, die größte Insurtech-Messe der Welt. Da geht man in Hallen, da sind 600 runde Tische und die Tische sind noch halbiert. Und dann zieht man vorher Nummern, man darf Nummer 7, 238, 607. Also diese Messen in Las Vegas, dann finde ich immer Las Vegas toll. Gut, die sind dann nur für 3 Tage, aber das liebe ich gern. Ich bin super gern in San Francisco, weil wir da ein tolles Team haben. Wir haben ja unser Büro in San Francisco und South Park. Man sagt auch Wall Street of Venture Capital, weil im Umkreis von 300-400 Metern sind die größten, besten Fonds der Welt. Das sind viele Co-Investoren, mit denen investieren wir zusammen. Also ich habe so mehrere Städte, die ich mag. Natürlich gern New York. Wir haben ja auch ein Team in New York. New York ist einfach fantastisch. Aber ich bin dann auch gern wieder mal in Deutschland. Immer nur kommunizieren, alles ist absolutely und outstanding und amazing. Ich mag es auch mal wieder so, wie ich so quasi mit meiner Kindheit und mit meinem Leben so gewohnt bin. Der Wechsel macht's spannend. Ich habe das einmal erlebt. Ich wurde in einem Urlaub vor vielen Jahren in Florida einmal zu einem Weihnachtsdinner eingeladen. Und ich dachte, der Nachbar hat mich fast adoptiert. Und nächsten Tag habe ich den im Einkaufszentrum getroffen, der hat mich kaum angeguckt. Ich habe mich aber nicht daneben benommen. Ja, und dann habe ich das irgendwie gelernt, dass das eben so ist. Dabei sind die viel härter in Absagen. Die sagen viel schneller, dass sie nicht wollen. Aber sie verpacken das alles, dass selbst eine Absage noch klingt. Also, when I have money in next year, I will be your investor, yeah, for sure. Das ist so. Und ich mag dies Verbindlichere, das Bodenständigere in Europa sehr. Und am liebsten bin ich in Südfrankreich in meinem Garten. Pflanzen pitchen nicht, die wollen kein Geld, die wollen nicht verhandeln über höhere Gehälter. Ich liebe es, im Garten meinen Ausgleich zu finden.
Jetzt haben es die Amerikaner ja geschafft, zur größten Wirtschaftsmacht zu werden und auch führend im Tech-Bereich zu sein. Wenn Sie den Deutschen einen Tipp geben wollten, was man sich bei den Amerikanern abgucken könnte, was inspirierend ist, was würden Sie da vorschlagen?
Ich mag das Schulsystem, dass die schon in den ersten frühen Schuljahren quasi pitchen. Da stehen Kinder auf und erklären in der Klasse, wie ein Wecker funktioniert. Wir lernen noch Gedichte auswendig, so statisches Wissen, was man alles googeln kann. Der Lehrer muss ja selber wahrscheinlich schmunzeln, weil die das alle googeln. Ja, müssen ja nicht mal mehr ins Lexikon gucken. Ich mag die Kultur des Scheiterns, dass die einfach sagen, man ist nicht gescheitert, man ist gescheiter geworden. Es gibt keine Fehler, man muss nur daraus lernen. Fehler sind Lernschritte, sind Fortschritte. Das mag ich enorm. Und in der Startup-Welt, die Amerikaner können besser pitchen, sind absolute Verkäufer. Da ist auch wieder ja das tollste Startup, das beste Geschäftsmodell, der größte Markt. Das können die super gut. Und das können wir uns abschauen, aber wir müssen in der Schule anfangen. In Amerika hat man ganz oft wirtschaftsrelevante Fächer, aber da kommen dann Praktika. Ich habe ja nichts gegen deutsche Lehrerinnen und deutsche Lehrer, aber wie sollen die denn zum Beispiel Gründertum vermitteln? Die sind ja ganz bewusst Beamte geworden. Ja, wie sollen sie Selbstständigkeit erklären? Und ich meine, wir haben 2-3 Millionen Menschen, die in Deutschland gegründet haben, die freiberuflich sind, die selbstständig sind. Und die Eltern sind ja oft auch überfordert. Die Kinder, die Eltern als selbstständige Arztpraxis oder sie hat eine Werbeagentur, die Mutter, die sind ja privilegiert, dass sie so ein bisschen dieses Unternehmerische mit der Muttermilch oder beim Frühstück oder beim Abendessen mitbekommen. Und da müssen wir in den Schulen ansetzen, wirtschaftsnah ausbilden. Ich glaube, bei Jugendlichen sollte man Module anbieten, Fächer dazu nehmen, wie Gründungskunde etc., auch Finanzen, überhaupt viel mehr berufliche Relevanz. Schule ist doch nicht wichtig, dass ich zum Schluss weiß, wie lang der Nil ist, sondern ich muss doch aufs Leben vorbereitet werden und hoffentlich auch auf ein Leben, wo ich Erfolg, Spaß und auch Geld verdiene in meinem Job.
Schule ist ein gutes Stichwort. Wenn Sie jetzt noch mal raus könnten aus Ihrem Business und könnten 4 Wochen Praktikum machen, nicht bei einem Ihrer Startups, sondern irgendwo völlig woanders, was wäre das?
Und ich bin noch mal jung?
Ja, aber jetzt zur aktuellen Zeit.
Dann würde ich am liebsten mich mal bei künstlicher Intelligenz, einer der Top-Firmen, paar Wochen da reinsetzen und über dieses Faszinosum lernen. Ich bin sicher, dass wir durch die Pandemie einen wahnsinnigen Unterschied haben, was Homeoffice, Hybrid und Anwesenheit haben. Aber die zweite ist Machine Learning, künstliche Intelligenz, autonome Maschinen, Robotik. Das wird uns so verändern. Wir werden die Maschine als Teil unseres Lohnes in der Refinanzierung haben. Wir werden wahrscheinlich auf weniger Arbeitszeit hinauflaufen, dass die Arbeitszeit, die abgesessene Arbeitszeit, die Arbeitsleistung ist, das wird sich entkoppeln. Die Maschinen und Menschen werden ein Team. Wir können etwas mehr das machen, was eben Menschen können und nicht Maschinen. Das wird Berufe geben, wo das nicht geht. Ich glaube, die Kindergärtnerin wird bei kleinen Kindern nicht so schnell durch einen Roboter ersetzt, aber der Taxi- oder Uber-Fahrer wird durch autonomes Fahren ersetzt. Ja, in Amerika ist das völlig klar, wenn meine Frau in ihrem Tesla sitzt, dann gibt die auf längeren Strecken da einen Knopf und dann fährt das in 2 blauen Linien und sie kann eigentlich nebenbei und darf es auch telefonieren oder nochmal in ein Skript gucken. Also das würde ich, glaube ich, machen, weil das ist so faszinierend und ich habe keine Angst davor, dass unterm Strich dadurch Arbeitsplätze verloren gehen. Seit es die Computer gibt, wird immer erzählt, oh Gott, und jetzt fliegen so und so viele raus und so viel mehr Arbeitslose haben wir. Wir haben noch nie so einen Mangel an Arbeitskräften gehabt. Und deswegen bin ich optimistisch und würde dort am meisten lernen.
Herr Maschmeyer, on this optimistic note, haben Sie vielen Dank, dass Sie heute dabei waren, für Ihre inspirierenden Einblicke. Das lässt uns motiviert zurück und ja, da können wir sehr viel mit anfangen. Dankeschön.
Sehr gerne. Good luck, Startup.
Dankeschön. Machen Sie es gut.
Sehr gerne. Danke.
Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unseren Podcast Biz & Beyond abonnieren würden und auch beim nächsten Mal wieder mit von der Partie sind.
Sie hörten Biz & Beyond, den Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV. Produziert wird dieser Podcast von Andolin Sonnen aus dem Team der Audio Alliance. Die Redaktion übernahmen Sandra und ich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in 2 Wochen. Tschüss.
Goodbye und bis zum nächsten Mal. Ihre Sandra Navidi aus New York und
Ulrich Reitz in Köln.